Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 89 unseres Podcasts. Heute geht es dort um die Freie Universität Bozen. Das akademische Jahr hat ja gerade begonnen und die Uni wird einen neuen Präsidenten bekommen, Federico Giudice Andrea. Der Brixner Unternehmer wird die Nachfolge von Ulrike Tappeiner antreten. Wer bleibt, ist Günter Matar, der Direktor der Universität, also der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und er hatte zuletzt einiges zu tun, stand doch die Uni immer wieder im Fokus. Zum einen, weil sie sich zu unpolitisch gab, aber auch, weil sie immer mehr Schwierigkeiten hat, internationale Dozentinnen und Dozenten nach Bozen zu holen. Es gibt also viel zu reden. Herr Matar, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier bei uns im Podcast-Studio sind.
Hallo, freut mich sehr. Schönen Tag,
ja. Ja, Herr Matar, Sie sind seit Anfang an mit dabei, waren bereits Mitglied des Gründungsteams der Freien Universität Bozen und sind nun seit 13 Jahren, also seit 2012, Universitätsdirektor. Erklären Sie uns doch ganz kurz, was macht ein Universitätsdirektor? Ist die Rolle vergleichbar mit jener eines Geschäftsführers?
Ja, in etwa schon. Also an der Universität haben wir eben, sage ich, zwei Seelen. Wir haben die akademische, die wird sehr stark vom Rektor verantwortet, und der Generaldirektor, der Direktor, hat eigentlich die Verantwortlichkeiten eines Geschäftsführers. Also das heißt, ich bin für die Finanzen der Universität zuständig, für die Qualität der Dienstleistungen, für die Servicebereiche, für die Infrastruktur und für das ganze Gebäudemanagement und für viele andere Schnittstellen, die auch in enger Zusammenarbeit mit dem Rektor stattfinden.
Wie hat sich die Freie Universität Bozen in diesen 13 Jahren denn entwickelt?
Ja, die Uni Bozen hat sich entwickelt. Also wie gesagt, wir sind ursprünglich gestartet mit einem Studiengang mit einer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Bildungswissenschaften. Das waren eigentlich damals zur Startphase dieser Universität die zwei wichtigen Bereiche. Man benötigte Manager und man benötigte viele Lehrerinnen und Lehrer. Und in den letzten Jahren hat sich das so weiterentwickelt, weil man im Prinzip die Technik entwickelt hat. Man hat erkannt, dass gerade weil in Südtirol sehr viele Betriebe im technischen Bereich tätig sind, im ingenieurtechnischen Bereich, im Bereich der Informatik, es extrem viel Techniker benötigt. Und da hat sich die Universität, sage ich, neben ihrem Kerngeschäft zu einem kleinen Polytechnikum entwickelt, wo wir jetzt einfach eine Fakultät für Engineering, für Computer Science, wir haben Studiengänge im Bereich der Lebensmitteltechnologie, und das sind alles Themen, die ganz nahe bei den wirtschaftlichen Interessen sind, und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt.
Und entwickelt haben sich auch die Standorte.
Ja, die Standorte haben sich auch entwickelt. Also wir sind ja ursprünglich gestartet traditionell mit den Standorten Bozen, Brixen und Bruneck. In Bruneck für den Bereich Tourismus, Brixen für die Bildungswissenschaften und der Rest in Bozen. Und hier hat sich eine enorme Entwicklung getan, besonders in den letzten 4 bis 5 Jahren, weil wir einfach am Neudeckpark die Fakultät für Ingenieurwesen eingerichtet haben. Und das hat zur Folge, dass wir dort eigentlich diesen Pool an Technologie aufgebaut haben, und das hat eine riesen Auswirkung für die Universität, was das gesamte Management, was die Kosten und was auch die Infrastrukturen anbelangt.
Vor einer Woche wurde das akademische Jahr eröffnet und Ulrike Tappeiner als Präsidentin verabschiedet nach 8 Jahren. Was verliert die Freie Universität Bozen mit Ulrike Tappeiner?
Ja, sag mal, die Universität Bozen hat einen großen Vorteil, dass wir an der Führungsspitze eben ein Rotationsprinzip eingeführt haben. Das heißt, nach 2 Mandaten in der Regel wechselt sowohl der Rektor als auch die Präsidentin. Professor Ulrike Tappeiner hat aufgrund von ihrer akademischen Kompetenz ganz wichtige Signale gegeben in der Universität, was jetzt die Mehrsprachigkeit anbelangt, was das Thema Gender anbelangt. Also wir haben eine sehr große Sensibilität entwickelt, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau anbelangt. Die Präsidentin hat auch, was jetzt die Sensibilität, dass alle 3 Sprachen auf gleichem Niveau an der Uni angeboten werden müssen, hier ganz wichtige Schritte gesetzt. Und insofern war es eine sehr wichtige Präsidentschaft, die jetzt zu Ende geht, klarerweise mit neuen Impulsen. Und das ist der große Vorteil an der Universität, dass nach allen beiden Mandaten immer wieder neue Persönlichkeiten kommen und diese aufgrund von ihren hohen Kompetenzen immer wieder wichtige Signale setzen können.
Welche der aktuellen Herausforderungen wird also Ihr Nachfolger in Zukunft am meisten fordern?
Ja, sagen wir so, die Uni hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt mit vielen Studiengängen, mit vielen Programmen, und ich sehe schon die Notwendigkeit einer gewissen Konsolidierung. Konsolidierung heißt, dass wir das Erreichte kritisch überprüfen müssen, was jetzt die Studiengänge anbelangt, was jetzt die Infrastrukturen anbelangt. dass wir versuchen müssen auch zu schauen, wo sind wir vielleicht etwas zu viel gewachsen und wo hingegen haben wir noch Defizite. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren dieser Konsolidierungsgedanke sicherlich im Vordergrund steht.
Damit darf ich Sie vielleicht ganz kurz unterbrechen? Also wo ist denn die Uni zu stark gewachsen, in welchem Bereich?
Ja, sagen wir so, die Uni hat sicherlich zum Beispiel, was jetzt die Infrastruktur anbelangt, beziehungsweise die Standorte, müssen wir doch vergleichen. Jetzt mit dem Neudeckpark erhalten wir 4 Standorte. Wir müssen 4 Standorte verwalten. Das ist überall, ist Personal, das dort arbeitet. Wir haben Professorinnen und Professoren, die durch das Land pendeln und das generiert logischerweise hohe Kosten. Das generiert auch ein Unbehagen bei den Studierenden, wenn sie müssen teilweise in Bruneck, in Brixen, in Bozen und Neudeckpark studieren. Und hier stellt sich schon, das sehe ich als Geschäftsführer der Universität logischerweise, aus meiner Warte auch eines Direktors, die Frage, ob bei einer Anzahl von ungefähr 4.500 Studenten sich heute 4 Standorte noch rechnen. Und wir sind jetzt auch in Abstimmung mit dem zuständigen Landesrat dabei, zu überprüfen, ob es nicht doch eine gewisse Konsolidierung benötigt, was jetzt die Standorte anbelangt zum Beispiel, um die weitere Entwicklung einfach intelligent zu machen und nicht zu sehr in die Kosten zu gehen.
Aber könnten Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel so Standorte wie Bruneck damit wegfallen könnten?
Es ist eine Diskussion im Gange, wo zum Beispiel die Universität überlegt, dass zum Beispiel an gewissen Standorten schwerpunktmäßig mehr die Forschung forciert wird, wo zum Beispiel sehr viele Forschungsprojekte aktiviert werden, wo Kompetenzzentren entwickelt werden, was ja zum Beispiel in Bruneck bereits vorhanden ist über den Neudeckpark in Bruneck. Es kann aber sicherlich auch sein, dass bei einem Standort, wo rund 200 Studenten nur studieren, dass sich da schon die Frage stellt, ob man das nicht vielleicht auf einen gemeinsamen Standort konzentrieren kann. Diesbezüglich ist noch keine Entscheidung gefällt, aber wie gesagt, als Universität und auch als mit vorwiegend öffentlichen Geldern finanzierte Institution müssen wir uns auch diese Fragen stellen.
Also auf den Nachfolger von Ulrike Tabeiner kommt auch diesbezüglich einiges zu. Und am Freitag hat ja die Landesregierung den Nachfolger ernannt. Es ist der Brixner Unternehmer und Chef des Unternehmens Microtec, Federico Giudice Andrea. Eine Ernennung, wo es im Vorfeld einiges an Kritik gab, denn er ist zwar der erste italienische Präsident, aber die Fratelli d'Italia, die wünschten sich einen anderen Italiener, den italienischen Schulamtsleiter Vincenzo Gulotta. Wie haben Sie denn, Herr Matta, diese Kontroversen die letzten Wochen erlebt?
Ja, sagen wir so, als Direktor logischerweise muss ich im Hinblick auf die künftige Nominierung, die ja erst anstehen, weil der neue Universitätsrat wird ja erst in 2 Wochen ernannt werden, muss ich einfach eine institutionelle Neutralität wahren und das ist auch das Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Es ist aber sicherlich zu unterstreichen, dass grundsätzlich der Unternehmerverband, die Unternehmerschaft in Südtirol diese Universität von Anfang an ganz massiv unterstützt hat. Es hat die Sensibilität, dass hier im Land Südtirol eine Universität existieren muss, die auch hier entsprechend viele Jugendliche ausbildet und auch den Arbeitsmarkt damit versorgt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Deshalb sind wir sicherlich geehrt, wenn Exponenten und auch Menschen mit großen unternehmerischen Kompetenzen in einem strategischen Organ hineinkommen, wo es auch um Strategie geht. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Den Herrn Giudice Andrea kenne ich auch persönlich. Wir haben ihn sehr zu schätzen gelernt, weil er schon seit Jahren mit der Universität eine sehr enge Zusammenarbeit pflegt und sicherlich auch sehr sensibel ist für Forschungsthemen. Und insofern, wenn jetzt die Indiskretionen und die Entscheidungen so getroffen werden, dass der Präsident Giudice Andrea sein wird, dann werde ich sicherlich sehr froh sein. Das Thema, was Sie ansprechen, logischerweise diese Diskussion bezüglich einer ethnischen Vertretung. Man muss doch sagen, dass eine Universität ist letztendlich eine Organisation, die sehr stark auf Strategie und Kompetenzen setzen muss. Und abgesehen, glaube ich, dass es letztendlich die erste Entscheidungsgrundlage müssen die Kompetenzen der Menschen sein. Die müssen sein, ob die Menschen im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Unternehmenskultur hohe Kompetenzen und Erfahrungen mitbringen, weil die Entscheidungen, die dort getroffen werden, die sind sehr komplex, die sind sehr strukturiert und deshalb glaube ich, was ich jetzt an Namen mitgekriegt habe, sind wir sicherlich sehr geehrt, dass hier ein sehr hohes, kompetentes Vertretung mitkommen wird, die die Universität sicherlich mit den verschiedenen Kompetenzen, ob es jetzt juristisch, wirtschaftlich und auch akademischer Natur, die Uni in den nächsten Jahren sehr gut führen kann.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie mit der Entscheidung sehr zufrieden, die die Landesregierung gefällt hat?
Das will ich nicht unterschlagen. Also ich würde sagen, das sind sehr, sehr gute Entscheidungen. Und ich sage nochmal, ich weiß, dass der Herr Giudice Andrea perfekt mehrsprachig ist. Er spricht Deutsch gleich gut wie Italienisch. Und insofern, glaube ich, ist er in beiden Kulturen zu Hause. Wir haben auch eine weitere italienischsprachige Nominierung, wo wir auch wissen, dass dieser Exponent sehr gut Deutsch spricht. Und insofern haben wir eigentlich diesbezüglich keine Probleme. das Signal, das politische Signal, dass nach 25 Jahren Universität auch ein Präsident aus der italienischen Sprachgruppe kommt, finde ich eigentlich ein sehr schönes Signal.
Die Universitätsspitze, die ist nun völlig in heimischer Hand, also wird natürlich vorausgesetzt, wird Giudice Andrea tatsächlich ernannt. Sie sind Direktor, also ein Südtiroler. Alex Weißensteiner, ebenfalls ein Südtiroler, ist Rektor der Freien Universität Bozen. Nun wird ein Brixner Präsident, würde nicht gerade einer internationalen Universität, wie sie denn hier in Bozen ist, ein internationalerer Blick gut tun?
Ja, sagen wir so, die Universität ist ja in den letzten Jahren ganz massiv über internationale Exponenten unterstützt worden. Wir denken zurück, dass bisher alle Rektoren nicht Südtiroler waren. Das waren immer Professorinnen und Professoren aus dem Ausland, aus dem deutschsprachigen Ausland, aus dem italienischsprachigen Exponenten, die letztendlich die internationalen Erfahrungen alle mitgebracht haben. Das hat sich diesmal wahrscheinlich so ergeben, weil einfach wir langsam auch erkennen, dass auch im Land Südtirol Kompetenzen vorhanden sind, die mittlerweile es vertragen, auch in einem strategischen Organ einer Universität auch hier Platz zu finden. Das ist jetzt für die nächsten paar Jahre auch so gesehen. Ich finde das sehr, sehr gut, weil die Anbindung der Universität auch zum Territorium ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Das ist auch relevant, dass man in einem Moment der Unsicherheit der wirtschaftlichen Situation auch ganz klar die Universität so erdet, dass sie auch hier im Territorium wichtige Signale setzen kann. Und es ist ja nochmal gesagt, also im Universitätsrat, da sind auch Exponenten. Wir haben jetzt eine Exponentin, die aus Österreich kommt, die zwar Südtiroler Wurzeln hat, aber in Österreich Professorin ist. Wir haben einen Professor, der aus der Universität Turin kommt, der letztendlich eine sehr große internationale Karriere in den Vereinigten Staaten gemacht. Das ist nicht so, dass das jetzt eine Südtiroler Mannschaft ist, sondern eine sehr internationale Mannschaft, in der letztendlich alle Kompetenzen zusammenfließen. Und man muss ja denken, Universität ist ja eine Struktur, in der ja sehr intensiv auch mit dem akademischen Personal in der Uni diskutiert wird. Wir haben auch einen akademischen Senat wie an vielen Universitäten und auch dort sind Vertreter aus allen möglichen Herrenländern, die dort mitentscheiden, mitwirken und mitdenken.
Wie schwierig ist es aber für Sie und natürlich auch für Rektor Alex Weißensteiner, international namhafte Dozentinnen und Dozenten mittlerweile nach Bozen zu holen, also sie zu überzeugen, hierher zu ziehen auch?
Das ist ein wichtiges Thema. Also ich glaube, wir haben es bis jetzt sehr gut geschafft. Sie wissen, dass wir die zwei Hauptcharakteristika dieser Universität sind, die Mehrsprachigkeit der Uni in den Vorlesungen. Also die Bachelor sind alle dreisprachig und die Professorenschaft soll effektiv international zusammengesetzt sein. Das haben wir auch. Aber in den letzten Jahren klarerweise aufgrund der ökonomischen Gehaltssituation von Professorinnen und Professoren aus dem Ausland und in Südtirol haben wir hier etwas größere Schwierigkeiten als in der Vergangenheit, um hohe wissenschaftliche, qualifizierte Menschen nach Südtirol zu holen. Es gibt zwar gesetzliche Bestimmungen, die das befördern, aber wir haben letztendlich gesehen, auch aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol und auch aufgrund der Tatsache, dass im Ausland die Gehälter doch wesentlich höher sind, haben wir etwas größere Schwierigkeiten. Wir strengen uns an, wir haben Erfolge, aber es ist wirklich ein harter Job und es wird vielleicht in Zukunft auch die eine oder andere gesetzliche Bestimmung benötigen, um diesen Prozess auch gut unterstützen zu können.
Es gab ja im Vorjahr einen prominenten Abgang, Matthias Gauli, der wechselte von der Uni Bozen nach Wien. Er ist Agrarwissenschaftler und war für mehrere Jahre Professor für Nutztierwissenschaften, hat etwa erhoben, wie es um das Tierwohl in Südtirol Stellen steht, war auch in unserem Wochenmagazin FF des Öfteren präsent. Ja, und er selbst sagte, dass sein Weggang nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen erfolgte, sondern wegen schlechterer Gehälter und einer seit Jahren ungeklärten Rentensituation für deutschsprachige Professorinnen und Professoren. Also noch einmal, Herr Matar, wie können Sie auch, was können Sie unternehmen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Landesrat Philipp Achammer, damit Spitzenkräfte in Südtirol bleiben, beziehungsweise um Spitzenkräfte für Südtirol zu gewinnen?
Ja, Sie zitieren Professor Gauli. Professor Gauli ist logischerweise in Wien Rektor geworden. Also Sie können sich vorstellen, dass so eine namhafte Positionierung sich die Uni Bozen dann letztendlich schwer tut, ihn halten zu können. Also wir sind sehr geehrt, dass ein Professor von uns dann auch in Wien das Rektoratsamt übernimmt. Aber die Themen, die Sie ansprechen, die wollen wir nicht unterschlagen. Die stimmen einfach nicht. Es sind die Tatsache zu sehen, dass wir hier im Hinblick auf der gehaltlichen Situation unseres Personals in Zukunft Lösungen andenken müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sind bereits im Dialog mit dem zuständigen Landesrat, auch mit dem Landeshauptmann, wo wir miteinander reflektieren, welche gesetzgeberischen Möglichkeiten es gibt. Es gibt auch universitätsintern eine Arbeitsgruppe mit namhaften Juristinnen und Juristen, die analysieren, welchen Rechtsstatus die Universität in Zukunft haben kann und sollte, um auch solche Wege beschreiten zu können. Es ist aber kein kurzer Weg, es ist ein Weg, der gut reflektiert sein muss, weil die Professorinnen und Professoren sind an Uni Bozen, obschon sie eine nichtstaatliche Uni Bozen ist, Staatsgehälter mit Zulagen, die begrenzt sind. Und diesen Weg zu finden, das ist eine große Herausforderung und das ist sicher ein Thema, mit dem wir uns jetzt in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden müssen.
Mit einem anderen Thema beschäftigen Sie sich persönlich auch seit einigen Jahren und es geht hier um die Wohnungsnot in Südtirol. 60% der knapp 5000 Studierenden der Freien Universität Bozen, die kommen nicht aus Südtirol. Sie alle müssen also in Bozen leben. Günstige Mietwohnungen, Studentenwohnungen sind aber Mangelware. Würden Sie sagen, ist das der größte Standortnachteil mittlerweile für die Freie Universität Bozen?
Ja, da kann ich noch zustimmen, nicht? Weil wir haben mittlerweile genug Daten, dass die Uni Bozen, was die Reputation anbelangt, ein Hidden Champion ist, so nennen wir das, weil wir als Uni Bozen einfach besonders im norditalienischen, aber auch im bayerischen Raum ganz ein gutes Ansehen haben und viele Studierende wollen und Studenten. Wir sehen einfach, dass die Bewerberzahlen immer noch auch trotz des demografischen Wandels sehr hoch sind und auch steigen. Am Ende sehen wir aber manchmal dann, wenn am Ende Studenten das ganze Aufnahmeverfahren durchlaufen haben, dass dann am Ende relativ immer weniger Studenten übrig bleiben, als was wir uns erhofft haben. Und da haben wir jetzt dann auch Recherchen gemacht, wir haben dann nachgefragt, warum. Und die Botschaft, was Sie jetzt bestätigt haben, ist immer die, wir wollten an Uni Bozen studieren, wir wollten in Südtirol studieren, aber die Wohnsituation hat es uns nicht erlaubt und wir sind dann abgewandert.
Das heißt, viele Studenten erhalten einen Studienplatz, aber keine Wohnung.
So ist es, genau. Die erhalten einen Studienplatz, ein Angebot und dann unsere Kalkulationen sagen, an die 25% der Studierenden, die letztendlich in Südtirol studieren würden, bleiben nicht hier im Lande. Das haben wir auch seit vielen Jahren als Thema angemahnt. Es kommt dazu noch, dass mit dem demografischen Wandel und mit der Verknappung an Jugendlichen, die letztendlich studieren gehen, die Konkurrenz zwischen den Universitäten stärker wird. Also Trient hat nicht geschlafen, Innsbruck schläft nicht und es werden Studentenheime gebaut. Und hier in Südtirol, glaube ich, ist zwar die politische Bemühung hier, diesen Prozess zu unterstützen, aber aus meiner Sicht nicht konsequent genug in den letzten Jahren. Also wir hatten eigentlich ursprünglich schon vor 6 bis 7 Jahren deponiert, dass es mindestens in der Landeshauptstadt mindestens 600 weitere Schlafplätze braucht.
Und was ist seither passiert?
Ja, und durch einen glücklichen Zufall ist jetzt ein Unternehmer, der baut jetzt 220 Zimmer. Die bekommen wir jetzt im Frühling, zum Glück, weil ansonsten hätten wir nichts.
Aber also das wäre das Projekt Tosolini?
Genau, das ist das Tosolini-Projekt. Aber nehmen wir an, andere zwei Projekte, die hätten sollen auch zeitgleich starten mit weiteren 400 Schlafplätzen. Die sind nicht gestartet.
Und also hier meinen Sie das Projekt Tosolini, Bichler, Hager, oder? In Bozen Süd?
Na, sagen wir so, der Tosolini, das ist ein anderes, das sind andere Unternehmer, das ist der Herr Dal Nogare gewesen und Straudi, die hatten eigentlich mit einem Vertrag mit der Gemeinde Bozen unterschrieben, dass sie eben jeweils zwei Studentenheime bauen würden, eines in der Industriezone, eines im Bereich von Bozen Nord. Und beide Projekte sind letztendlich aus finanziellen Gründen nicht vorangetrieben worden, weil einfach mit der Vorgabe, dass sie 600 Euro pro Zimmer verlangen müssten, haben die Unternehmer ganz klar mitgeteilt, dass sie damit nicht die Baukosten decken können. Also wie gesagt, wir haben jetzt ein Heim und das Problem bleibt offen. Es besteht ein weiterer Bedarf von 400 Schlafplätzen. Wenn wir, sage ich, die Ingenieurfakultät und die verschiedenen Fakultäten in Bozen gut weiterentwickeln wollen, und wenn wir auch dem Bedarf am Arbeitsmarkt gerecht werden wollen, dann braucht es diese Heimplätze. Und das nicht in 10 Jahren, sondern wir haben immer gesagt, das muss graduell, jetzt kommt ein Heim, in 2 bis 3 Jahren sollte das nächste folgen. Wir bräuchten in den nächsten 6 bis 7 Jahren diese 600 Schlafplätze und wir würden sie sofort füllen.
Aber wie konkret könnte man dieses Problem am Südtiroler Immobilienmarkt lösen?
Ich glaube letztendlich, dass die Situation von Studentenheimen ein Thema des öffentlichen Interesses ist. Insofern sage ich, der Gedanke, dass das vorwiegend nur über private Akteure gemacht und gebaut wird, hat zur Auswirkung, Boden, Grund und Bautätigkeiten sind in Südtirol extrem teuer und das schlägt sich dann am Ende nieder auf den Mietpreis. Und wir haben hier einige Beispiele. Wenn ich für ein Studentenzimmer 1.200 Euro verlange, das ist in Südtirol in Bozen nicht haltbar. Das kann vielleicht in Mailand an der Bocconi funktionieren, wo vorwiegend Kinder aus Unternehmerfamilien studieren und auch die Möglichkeiten haben, die 1.000 plus Euro zu bezahlen. Hier in Südtirol ist es eine kleine Minderheit von knapp vielleicht 10%, aber alle anderen 90%, die können maximal einen Mietpreis, sage ich, um die 500 Euro verkraften. Und das sollte auch, wenn das Land Südtirol das Interesse hat, diese Projekte und auch der Uni Bozen die Studentenzahlen zu steigern, dann sollten das auch Projekte des öffentlichen Interesses sein, die sollten auch konsequent vorangetrieben werden. Wie gesagt, eines kommt zum Glück, aber wir sind immer noch offen mit anderen Projekten, die nicht gestartet sind.
Also Sie meinen, ganz konkret, die öffentliche Hand muss die Umsetzung von Bauprojekten selbst in die Hand nehmen?
Aus meiner Sicht bei Studentenheimen schon, weil die können nicht wirtschaftlich so geführt werden, dass letztendlich ein Unternehmer daran Geld verdienen kann. Und das haben wir ganz klar gesehen.
Sprechen wir über den Brain Drain, also das Abwandern von jungen Talenten ins Ausland. Wir wissen, jedes Jahr zieht es 1500 junge Leute aus Südtirol in deutschsprachige Nachbarländer. Und wir wissen auch, viele kommen nicht zurück. Was muss in unserem Land geschehen, um wieder attraktiv zu werden?
Ja, es sind zwei Ebenen, nicht? Also einerseits, wenn wir von den Studierenden reden, dann, wie gesagt, hat die Uni diese wichtige Kompensationsfunktion, weil wir haben ja gesehen, dass wer in Südtirol an der Uni Bozen studiert, bleibt verhältnismäßig eher im Lande hier zu arbeiten als nicht Leute, die jetzt nach Innsbruck, Wien oder Berlin abwandern. Wir sehen ja, dort steigen von Jahr zu Jahr die Prozentsätze von Studenten, die im Ausland bleiben. Das ist ein Trend, und den Trend, ein Land, das hochtechnologisch entwickelt ist, mit tollen Betrieben, mit einem extrem entwickelten Tourismus, mit einer Wirtschaftsleistung, die enorm ist, die braucht einfach kluge Köpfe, die nach Südtirol kommen und hier arbeiten. Und da haben wir jetzt ein Defizit. Wir merken immer mehr bei den Ausschreibungen, die öffentliche Hand, die Privatbetriebe, dass hier ein großes Defizit herrscht. Das ist ein Thema. Der Brain Drain betrifft aber nicht nur unsere Studierenden, die betrifft die vielen Menschen, die ins Ausland gehen und nicht nur ins Ausland gehen zum Studieren, sondern mittlerweile auch zum Arbeiten. Wir merken, dass viele Maturanten, Absolventen von technischen Schulen, Pflegehelferinnen und Helfer, dass die alle abwandern, in die Schweiz abwandern, nach Deutschland abwandern. Einmal sind die Gehaltssituationen andere, die verdienen einfach mehr.
Aber ist das tatsächlich so? Natürlich, wenn wir uns mit der Schweiz vergleichen, keine Frage. Aber ist es, wenn wir alles zusammenrechnen, wenn wir einen 13., einen 14. Monatsgehalt einrechnen, wenn wir eine Abfertigung mit einrechnen, verdient man dann tatsächlich in Österreich, in Deutschland besser?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich glaube immer noch, es ist grundsätzlich die Haltung in den deutschsprachigen Gebieten, dass junge Berufseinsteiger verhältnismäßig besser verdienen sollen, wenn sie starten, als in einem von einer italienischen Gesetzgebung geprägten Gebiet, wo tendenziell junge Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Anfangsphase verhältnismäßig weniger bezahlt bekommen. Das ist ein bisschen ein kulturelles Thema, was wir auch haben. Das gilt auch bei den Berufsverbänden, bei den Rechtsanwälten und bei den verschiedenen Berufssparten, dass man grundsätzlich Jugendliche einfach unterbezahlt und sagt, du musst jetzt mal leisten, du musst dich jetzt mal anstrengen und dann wird schon was kommen. Wir können das klassische Beispiel von den Medizinern nennen, wenn einer an der LMU Medizin studiert nach 6 Jahren und dann eine Spezialisierungsstelle kriegt, dann bekommt er dort einen Vertrag, er verdient dort 3.000 Euro netto, bekommt die Sozialbeiträge, Pensionsbeiträge bezahlt. Das ist in dieser Form in Südtirol in einer aufgeweichten Art auch möglich. Am restlichen Staatsgebiet zum Beispiel kriegen ja Medizinabsolventen ein Stipendium ohne Pensionsbeiträge. Da können Sie sich vorstellen, ob jemand dann noch in Italien bleiben will.
Natürlich.
Und das ist ein Thema, das ich war, wir sind da in Südtirol zwar etwas besser, weil wir dort auch mit der autonomen Gesetzgebung die Sache etwas entschärfen, aber letztendlich ist das Problem sehr ähnlich.
Aber wenn wir in der Privatwirtschaft bleiben, müssen also in einigen Branchen Ihrer Meinung nach die Gehälter angepasst werden, damit wir langfristig mit den Nachbarn mithalten können?
Ich glaube, dass das ist eine Paketfrage. Also die Frage, die Sie stellen, die ist schon legitim. Ich glaube, dass in der Privatwirtschaft man mit den Gehältern relativ nachgesetzt hat, dass sie etwas höher sind, dass sie nicht mehr so schlecht verhält. Aber
das sehe ich auch so, ja.
Das ist das Gesamtpaket, was zählt. Das Gesamtpaket heißt, ich habe zwar ein Gehalt, der mittlerweile in der Privatwirtschaft wahrscheinlich auch vergleichbar ist mit dem restlichen Ausland, aber gleichzeitig sind hier die Lebenshaltungskosten so hoch, dass ich hier Schwierigkeiten habe, dann am Ende letztendlich Fuß zu fassen. Das Ganze ist der Wohnmarkt, der Mietmarkt, das ist ein zentrales Thema. Wir beobachten ja sukzessive, dass Südtirol eine hohe Attraktivität hat und immer mehr Leute wieder gerne nach Südtirol zurückkommen wollten und möchten. Aber am Ende scheitert das, wenn die Personen nicht eine Wohnung haben, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, eine Mietwohnung zu finden zu einem vernünftigen Preis. Wir sehen ja hier in Bozen Preise, die sich zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Monat bewegen. Wer soll das bezahlen können? Das ist das Thema. Und die Leute bleiben dann letztendlich weg, die sagen, ich wäre eigentlich gerne aus Berlin nach Bozen zurückgekommen, dort bezahle ich vielleicht 1.500 Euro Miete und hier müsste ich doppelt so viel ausgeben und dann bleibe ich weg.
Sprechen wir noch einmal über die Entwicklung der Freien Universität Bozen. Wie sieht es eigentlich mit der Eingliederung des Musikkonservatoriums Claudio Monteverdi ein? Diese Eingliederung ist ja mittlerweile seit Jahren im Gespräch.
Ja, die Eingliederung des Konservatoriums, das ist eine lange Geschichte. Es hat ja einen gesetzlichen Passus gegeben in der Vergangenheit, wo eigentlich dieses Ziel so vorgegeben war. Nur hat sich in der jüngsten Zeit die gesetzliche Lage so geändert, dass mittlerweile die Konservatorien in Italien auch selbst den Status als eigenständige Universitäten übernehmen können, was in Vergangenheit nicht die Möglichkeit war. Das Ziel war ja eigentlich, dem Konservatorium auch einen akademischen Status zu verleihen über eine Fakultät. Klarerweise ist dieses Ziel, sage ich mal, nachvollziehbar, aber wir hatten in den letzten Jahren aufgrund von einigen gesetzlichen Abänderungen, die zur Folge hatten, dass, wie gesagt, ein Konservatorium eigentlich de jure selbstständig diesen Status erreichen kann, das Ganze nochmal etwas verkompliziert. Und wie gesagt, das ist ein langes Projekt, wo wir in einer Arbeitsgruppe auch weiterarbeiten, aber es ist de facto etwas mühsam geworden.
Aber können Sie einen Zeithorizont nennen, wann Sie eine Eingliederung für möglich halten?
Ja, wie gesagt, es sind einige juristische Zweifel, die noch bestehen, und solange wir die nicht ausgeräumt haben, wird der Übergang sicherlich schwierig werden. Die trifft auch mit dem gehaltlichen Status und mit dem juristischen Status des Personals des Konservatoriums, die einen anderen Status haben. Es sind zwei unterschiedliche Gesetzgebungen, die sich ganz unterschiedlich orientieren, und diese Integration hier zu schaffen, ist nicht ganz banal.
Für Schlagzeilen hat zuletzt nicht nur die Ernennung des Nachfolgers von Ulrike Tappeiner gesorgt, sondern auch, dass sich einige ihrer Studierenden, die sich kritisch mit der Gesellschaft, in der sie leben, auseinandersetzen, von der Uni beschränkt fühlen. Warum beharrt die Freie Universität Bozen so sehr, unpolitisch zu sein?
Ja, sagen wir so, eine Universität hat eigentlich einen ganz wichtigen wissenschaftlichen und Bildungsauftrag. Also unser wissenschaftlicher Bildungsauftrag ist, dass wir das Ziel verfolgen müssen, dass unsere Studierenden konsequent ausgebildet werden in den wissenschaftlichen Bereichen, um dann letztendlich auch ihre Karriere entwickeln zu können. Wir haben einen ganz gezielten Forschungsauftrag, auch der dritten Mission, der Zusammenarbeit mit dem Territorium. Und im Rahmen von diesen Thematiken, die ich genannt habe, sind gesellschaftspolitische Themen absolut willkommen, und jede Professorin und Professor können auch im Rahmen von ihren Vorlesungen Thematiken, die Gesellschaft untersucht, besprechen und diskutieren. Das Thema, wo wir als Uni uns neutral verhalten, ist besonders in einem Bereich, wenn es um tagesaktuelle, tagespolitische Thematiken geht, die letztendlich mehr ein Thema sind, sage ich, von der Gesellschaft, vielleicht den Parteien, von der Politik, von den auch sozialen Bewegungen, die aber nicht direkt mit dem wissenschaftlichen Personal und mit dem Betrieb zusammenhängen.
Zum Beispiel bereits Ende 2024 konnte eine Podiumsdiskussion zum Thema Olympische Winterspiele nicht stattfinden, weil Sie meinten, es sei zu politisch. Warum trauen Sie sich nicht an kritische Themen, gerade als Universität?
Wir bekommen an der Universität jede Woche Anfragen, dass irgendwelche Veranstalter gern die Hörsäle der Universität benutzen werden für politische Diskussionen. Und wenn jede Woche eine Anfrage kommt von einer Organisation, von einem Verein, um dort wieder zum Thema Politik Diskussionen zu führen und Veranstaltungen zu machen, dann kommt die Universität wirklich unter Druck und kann ihr Kerngeschäft nicht mehr ausführen. Und da haben wir ein Problem damit. Da haben wir ganz klar ein Problem damit.
Und, aber die Proteste gab es ja zuletzt auch von Ihren Studierenden, gerade von der Fakultät für Design und Künste, da ja am, und ich darf das vielleicht ganz kurz erklären noch einmal, da am Drucker aufgeschlagen stand, ich zitiere, das Drucken und Verbreiten von Material mit politischer und oder religiöser Propaganda sowie Verweisen auf politische Parteien oder Bewegungen ist an der Universität nicht erlaubt. Zitat Ende. Und dagegen starteten diese Studierenden Mitte Dezember dann eine kleine Protestaktion. Im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler auch von der Universität, ein solches Plakat aufzuschlagen, da sie eigentlich damit rechnen müssen, erst recht Proteste anzuheizen.
Ja, die Kritikkultur ist in der Universität sicherlich absolut gewährleistet. Das kritische Denken ist auch gefördert. Und nochmal darauf hinzuweisen, de facto, wenn es um eine politische Agitation geht und wenn es um politische Maßnahmen geht und sage ich kritische Maßnahmen geht in der Universität, dann de facto muss man einfach trennen, was ist Didaktik und was ist jetzt, sage ich, politische Aktion. Auf das wir hingewiesen haben, und dazu stehen wir auch, ist, dass die Infrastrukturen und die Mittel der Universität, die mit Steuergeldern finanziert werden, dass die nicht zur Verfügung stehen für politische Maßnahmen, für Flugblätter, die nicht mit dem didaktischen Betrieb zusammenhängen. Weil wenn wir das einreißen lassen, dann kann jeder im Prinzip aus privaten Gründen die Infrastruktur der Uni verwenden. Das geht einfach nicht. Das können wir auch nicht gegenüber, sage ich, dem Rechnungshof rechtfertigen, weil wir einfach schauen müssen, dass unsere Infrastrukturen und die Mittel, die mit Steuergeldern finanziert werden, dass die für Maßnahmen gesetzt werden, die direkt mit dem Universitätsleben zusammenhängen. Also der Wunsch war einfach, die Drucker und das Ganze zu verwenden für eine Kundgebung. Und es geht ja auch gut, dass die stattfindet, aber die sollen dann einfach privat abgewickelt werden. Die sollen einfach privat die Flugzettel generieren, drucken, und wir haben nie etwas dagegen gesagt, wenn sie Studenten an der Uni getroffen haben, zu Diskussionsgruppen, wenn die Studenten vor der Uni auch Flugzettel verteilt haben. Das ist alles legitim und gut, aber bitte nicht mit den Mitteln der Universität, das geht nicht.
Entzündet hat sich der Protest aber vor allem am Israel-Palästina-Konflikt, und die Studierenden betonen, dass sie sich die Uni eigentlich nicht leisten können, apolitisch zu sein.
Ja, nochmal apolitisch. Wir wollen nicht die eine oder andere Position einnehmen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Wir haben in der Universität die verschiedensten Meinungen, und wir wollen auch, dass in der Universität die verschiedenen Sichten und Meinungen auch Leben und Platz haben können. Und wenn wir uns hier einseitig in eine Position begeben, dann kommen wir unseren neutralen wissenschaftlichen Auftrag der Universität nicht entgegen, weil das sind ja komplexe Themen. Es gibt Krisenherde, die ständig aufkommen. Wir haben jetzt das Thema Iran, wir haben dann das Thema Südsudan und so weiter und so fort. Und da würde ja jede Woche, jeden Monat wird irgendein Thema stattfinden wollen. Und ich sage als Universität, wir müssen uns ja auf das konzentrieren, was unser Kerngeschäft ist. Und wir sind einfach nicht eine politische Organisation, wir sind auch nicht ein Marktplatz, wo über politische Themen ständig diskutiert, debattiert werden kann, weil da würden wir einfach unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Und deshalb sage ich nochmal, gesellschaftspolitisch sehr wohl. Wir haben die absolute Freiheit der Lehre und Forschung, wo Thematiken zu diesen Themen angegangen werden können. Aber wir müssen auch gewährleisten, dass Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Sichtweisen, wir haben auch jüdische Studierende an der Universität Bozen, wir haben auch Forscher, die aus dieser Kultur kommen, dass die einfach ihren normalen Alltag leben können, dass wir hier nicht zu einer Polarisierung kommen, die vielleicht am öffentlichen Platz stattfinden kann, aber nicht in der Universität. Und das wollen wir einfach sicherstellen für die gesamte Universitätsgemeinschaft.
Wie sehr sorgen Sie sich eigentlich um den akademischen Auftrag in Zukunft, wenn Sie jetzt einen Blick in die USA werfen, wo wir wissen, dass zum Beispiel an bekannten Universitäten wie Stanford oder Harvard die Forschungsgelder gekürzt werden von der US-Regierung?
Das ist dramatisch, weil wir wissen auch, dass an Universitäten in den Vereinigten Staaten auch die Webseiten und die Facebook-Seiten und die ganzen sozialen Netzwerke der Forscherinnen und Forscher abgekontrolliert werden, und wenn die womöglich eine kritische Haltung haben zu gewissen Themen, dann womöglich versuchen, gewisse öffentliche Bereiche die Forschungsgelder kürzen und solche Dinge. Das sind logischerweise Methoden, die nicht mehr zu einem demokratischen System gehören. Erst deshalb will die Universität Bozen und auch als Universitätssystem einen gewissen neutralen Stand behalten, weil wir wollen die Einflussnahme von allen Seiten der Politik möglichst zurückdrängen und hinten halten. Die Universität hat einen öffentlichen Auftrag. Wir machen einmal alle 3 Jahre eine Leistungsvereinbarung, wo die Landesregierung auch, sage ich, sogenannte bildungspolitische und wissenschaftspolitische Ziele vorgibt, und wir erfüllen diese Ziele. Aber dann hat die Universität absolut die Notwendigkeit, einen neutralen, unabhängigen Weg zu gehen, und versucht sich da logischerweise in einer neutralen Position, weil wir wissen, was unser Auftrag ist. Und das, was in den Vereinigten Staaten passiert, ist logischerweise sehr problematisch, weil dort wird eine ganz wichtige akademische Kultur zurückgedrängt. Wir wissen, dass in den Universitäten sehr viele Forscherinnen und Forscher aus dem Ausland arbeiten. Die sind aus Deutschland, aus Italien, aus Indien, aus vielen Bereichen. Und wenn diese Politik fortgesetzt wird, dann wird der wissenschaftliche Standort in den Vereinigten Staaten sicherlich in den nächsten 10 Jahren an Bedeutung und an Reputation verlieren.
Herr Matta, abschließend, Sie sind seit 2012 Universitätsdirektor. Nun wurde Ihr Mandat 2022 bis 2027 verlängert. Wie geht's dann weiter? Also werden Sie dann noch weitermachen?
Wissen Sie, ich bin zurzeit in einer Phase, wo ich mit großer Leidenschaft jetzt diese wichtige Übergangsphase der Universität mit unterstütze und bin ganz klar darauf konzentriert, weil dieser Konsolidierungsprozess, der ist jetzt wirklich sehr anstrengend. Ich freue mich jetzt auf den neuen Universitätsrat, auf den neuen Präsidenten. Und sehe mich jetzt wie in dieser Brückenfunktion, diesen Übergang zu managen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht Gedanken gemacht, was ich jetzt in 2 Jahren machen werde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege.
In einem Jahr.
Das heißt, ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Ich finde die Arbeit, die ich derzeit mache, sehr spannend. Und das hat mich immer wieder gewundert, auch wie ich gern die Universität mit unterstütze. Ich bin von Anfang an in diesem Team mit dabei. Ich habe die Gründung dieser Universität auch mit begleitet, mit beobachtet, mit unterstützt und bin da mit Leidenschaft dabei. Und solange ich Leidenschaft für die Uni Bozen habe, werde ich intensiv weiterarbeiten. Aber diesen Gedanken, den muss ich mir erst noch machen. Danke.
Ich glaube, den brauchen Sie sich auch gar nicht zu machen, wenn man Ihre Leidenschaft für die Freie Universität Bozen hört. Also dann weiß man auch, dass Sie mit Sicherheit weitermachen wollen. Eine abschließende Frage, wie sieht es aber mit einem Vizedirektor bzw. mit einer Vizedirektorin aus? Man weiß, seit vielen Jahren haben Sie auch nach einem Vizedirektor gerufen. Es gab dann eine Ausschreibung, diese musste dann wieder annulliert werden. Also wird es hier eine neue Ausschreibung geben?
Ja, ein wichtiges Ziel im nächsten Jahr wird sicherlich sein, die Struktur insofern zu stärken, dass wir auf jeden Fall auch für den Direktor einen Vizedirektor ausfindig machen müssen. Und wir müssen auch ein paar Führungskräfte im mittleren Management einführen, um einfach die Struktur so zu entlasten, um die Größe, die sie jetzt erreicht hat, einfach gut abwickeln zu können. Wir sind immer noch etwas in dieser Start-up-Kultur. Ich habe heute bei der Weihnachtsrede ganz klar gesagt, wir reden immer von einer kleinen, feinen Uni. Das sind wir nicht mehr. Wir sind mittlerweile ein mittelgroßer Betrieb. Wir haben ein Budget von über 100 Millionen Euro. Und wir sind eine Struktur, die mittlerweile, was die Forschungsprojekte und die ganzen Tätigkeiten anbelangt, wirklich hochkomplex unterwegs ist. Und damit müssen wir auch die Struktur so stärken, dass wir nicht von einzelnen Personen abhängen.
Herr Matta, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und bedanke mich, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war Günter Matta, der Direktor der Freien Universität Bozen. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir diese Woche? Tourismuslabor, so lautet der Titel auf der Titelseite und dort sehen wir den Kirchturm von Sexten. Mein Kollege Markus Lachau schildert in dieser umfangreichen Titelgeschichte, wie das Liftunternehmen Dreizinnen AG und Großaktionär Franz Senfter dabei sind, in Sexten das Sagen im Tourismus zu übernehmen. Und Lachau stellt die Frage, ob Sexten damit ein Beispiel für andere Tourismushochburgen im Land ist. Tourismusforscher Harald Pechlaner, der bestätigt das durchaus im Interview. Für ihn ist klar, mittlere Beherbergungsstrukturen werden wohl über kurz oder lang von größeren Betrieben oder auch von Seilbahnen übernommen werden. Erstens, weil sie mit den Marktentwicklungen kaum mithalten können. Zweitens, weil schlicht und ergreifend die Nachfolge fehlt. Worüber berichten wir noch? André Wert wirft einen Blick auf das Verlagshaus Artesia, dort rumort es. Das Betriebsklima, so heißt es, sei angespannt, es kursieren viele Gerüchte und nun geht die Chefredakteurin des katholischen Sonntagsblatts. Nach nur einem Jahr. Was ist also los in der Artesia? Dafür hat André Wert unter anderem mit Georg Ebner, dem neuen Direktor, gesprochen. Dann durfte ich ein Interview mit Andreas Bichler führen, dem bekannten Bozner Filmemacher, der sich in seinem jüngsten Film mit keinem Geringeren als mit Elon Musk anlegt. Also mit dem reichsten und vielleicht auch mächtigsten Mann der Welt, der mittlerweile auf ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar kommt. Ja, und der angetreten ist, mit seinen grünen Visionen die Welt zu retten. Welche Opfer er für die Umsetzung in Kauf nimmt, darüber spricht Andreas Bichler in diesem Interview sehr offen. Er erklärt aber auch sehr eindrücklich, welche Armada an Rechtsanwälten sie engagieren mussten, um den Film vor etwaigen Klagen zu schützen. Und dann natürlich geht es in der FF um die Olympischen Winterspiele mit einer Reportage aus Antholz. Alexandra Aschbacher widmet sich im Heft den Hausärzten, die Angst vor der Zukunft haben. Dann haben wir ein Spezial Aus- und Weiterbildung im Heft, wo es unter anderem um Zeitmanagement geht. Und Alexander Kienzel porträtiert in dieser FF Miki Gruber, die sich immer wieder neu erfindet. Sie sehen schon, wir haben diese Woche echt viel im Heft. Und sollten Sie noch kein FF-Abo haben, dann ist jetzt die allerbeste Zeit, eines abzuschließen. Denn noch bis zum 18. Februar läuft unsere Faschingsaktion und das Jahresabo ist in dieser Zeit um satte 30% günstiger. Abschließen lohnt sich also und das können Sie ganz einfach tun auf unserer Website www.ff-bz.com. Das war's für diese Woche. Ihnen eine lustige, eine heitere Faschingszeit. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!